eine der ersten Dinge, die ich heute reingebracht habe, so ganz IKEA-mäßig. Ich habe gesagt, also ich bin eine André und ich mag das Du. Ja. Es gab in der Tat in der Firma noch alte Strukturen, wo man sich zum Teil gesiezt hat. Und das wäre für mich nicht, das mag ich nicht. Ne? Also ich mag so nicht arbeiten. Das ist für mich so eine künstliche Distanz, die wir da in Deutschland aufrechterhalten. Wir müssen uns mehr trauen. Wir müssen uns in jeglicher Hinsicht mehr trauen. Wir sind sehr, sehr auf Absicherung bedacht mittlerweile in Deutschland. Alles muss 30.000-fach geprüft und verifiziert und zertifiziert sein. Und ich glaube, wir müssen wieder in einen Modus kommen, wo wir uns Sachen trauen. Dazu gehört, dass man zum Beispiel so Social Media ausprobiert und nicht Angst hat, dass man sich zum Narren macht. Dann, ja, das ist nicht schlimm. Dann macht man sich halt mal zum Narren, stirbt auch keiner davon. Aber auch zum Beispiel Zusammenarbeit mit Startups. Einfach mal sagen, hey, hol doch mal so eine junge Firma rein und lass sie doch mal erzählen, was sie machen und gib halt mal einen Bruchteil deines Marketingsbudgets dafür aus, dass du irgendeine neue Sache ausprobierst, auch wenn sie nicht 5000 Jahre schon validiert und geproved ist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Generation Z Talk und heute wieder mit einem Unternehmer, einem Geschäftsführer von einer Firma, von der wir auch viel gehört hatten bei einer Podiumsdiskussion und bei einem Vortrag, den ich über den BVMW, den Bundesverband mittelständischer Wirtschaft, halten durfte. Wir haben uns da kennengelernt und mein heutiger Gast ist André Panet, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Danke, dass du da bist im Interview.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und danke ja, für die Gelegenheit auch. Ich finde das immer sehr spannend, auch mich zu aktuellen Themen natürlich mit einzubringen, auch auf diesem Podium, auf dem wir gemeinsam gesessen sind, vor 2 Wochen oder 3 Wochen, wann das war. Und es ist ja auch wirklich ein wichtiges Thema, wie wir mit den nächsten jungen Leuten, die zu uns stoßen, sozusagen sinnvoll umgehen. Und da freue ich mich jetzt auf das Gespräch.
Absolut. Und du hast einiges gemacht als Geschäftsführer, hast ein bisschen was erzählt davon. Das war auch so der Impuls, wo ich gesagt habe, komm bitte in das Interview. Da ist es so wahnsinnig spannend, was du da geteilt hast und glaube ich auch vielen weiterhelfen würde. Aber vielleicht ganz von vorne einmal. Du bist Geschäftsführer bei der Rodias GmbH, einem Softwareentwickler aus Weinheim, vielleicht aber gleich in der ersten Frage, weil das jetzt ja nur ganz kurze Vorstellung war. Sag doch gerne mal, was ihr macht und wann für euch vor allem auch der Punkt war, sich noch intensiver mit diesem Thema der jungen Fachkräfte der Generation Z insgesamt auseinanderzusetzen.
Ja gut, vielleicht kurz zur Firma Rodias. Die Rodias existiert unter diesem Namen jetzt erst seit knapp 3 Jahren. Die war früher bekannt unter der Firma GIS, Gesellschaft für integrierte Systemplanung, also ein richtig schöner deutscher IT-Name aus den 80ern. Und so alt ist die Firma auch. Sie ist 1984 gegründet worden, also jetzt im 39. Jahr. Und als ich vor 3,5 Jahren dazugestoßen bin, war eben eine der Herausforderungen, dass wir ziemlich überaltert waren. Wir hatten ein Durchschnittsalter von 47 und unmittelbar daraufhin, als ich das festgestellt habe, habe ich gesagt, okay, das ist eine IT-Firma. Wenn wir eine Zukunft haben wollen, müssen wir auf die nächste Generation achten und schauen, wie wir die dazu gewinnen, sozusagen uns wahrzunehmen und mit uns arbeiten zu wollen. Und das war vielleicht der Starting Point. Was macht die Firma? Sie ist gegründet worden in einem Thema, was mittlerweile relativ publik war die letzten Monate. Es gibt in Lingen an der Ems das Kernkraftwerk Lingen-Emsland. Das wurde jetzt abgeschaltet vor 3, 4 Wochen. Und für dieses Kraftwerk haben wir vor knapp 40 Jahren die sogenannte Betriebsführung Instandhaltungssoftware geschrieben. Es war einfach so komplex, was man da letztlich regulatorisch alles abbilden musste, dass die Kraftwerksleitung damals gesagt hat, das schaffen wir nicht mit Papier. Und unser Firmengründer hatte diese Idee zu sagen, naja, da gibt es ja jetzt diese Dinger, die heißen Computer und die funktionieren auch ganz gut. Da kann man sowas abbilden. Und das haben wir gemacht, haben eine Software entwickelt. Diese Software ist heute in 4. Generation in allen deutschen und Schweizer Kraftwerken, Kernkraftwerken im Einsatz. Und dann haben wir irgendwann in den 2000er Jahren, als dann die Kanzlerin beschlossen hatte, dass wir aussteigen, haben wir uns diversifiziert und haben eben auch andere Industriekunden mit Standardsoftwarelösungen zum Thema Instandhaltungsmanagement bedient. Das sind die Produkte IBM Maximo und von der Firma Hexagon das EAM. Das steht für Enterprise Application Management und darum geht es dann halt. Ne? Das geht um die Wartung, Instandhaltung, also Reparatur, von hochkomplexen Anlagen, die so groß und so komplex sind, dass man ganze Mannschaften braucht mit speziellen Skills, mit speziellen logistischen Fragestellungen zu den Ersatzteilen, mit Schmierstoffen, Hilfsstoffen, mit Ausbildungsständen des wartenden Personals, mit einer Zeitplanung, wer wann was macht. Und das ist halt so komplex, dass man es in einem eigenen Modul eines ERP-Systems, so würde man das wohl übermäßig, übergreifend kategorisieren, abbildet.
Ihr habt eine kurze Nachfrage, 115 Mitarbeiter, ist das? Ja, also Unternehmen besteht seit einigen Jahren, Altersdurchschnitt hast du gerade gesagt. War das dann der Punkt, wo ihr gesagt habt, also mit diesem Altersdurchschnitt und dann noch in der Branche, muss man das sagen, wo natürlich viele Startups so unterwegs sind, war das der Punkt, wo ihr gesagt habt, es muss sich irgendwas tun, um da diesen Altersdurchschnitt möglichst schnell zu senken, bevor alle gleichzeitig in Rente gehen?
Ja, also genau so ungefähr, ne? Also da gab es so unterschiedliche Einstellungswellen, wenn man sich jetzt so das Profil unserer Altersstufen anschaut. Wir haben so jetzt die erste Welle derer, die eigentlich mit der Firmengründung eingestiegen sind. Die waren dann wirklich zum Teil über 30 Jahre hier in der Firma, die jetzt in Pension gehen oder in Altersteilzeit oder Altersruhestand. Dann haben wir so eine zweite Generation. Das ist so die aktive Managementschicht ein bisschen, die ist so 10, 15 Jahre jünger. Und darunter wird es dann oder wurde es eben vor 3,5 Jahren relativ dünne. Und die meisten IT-Dienstleistungsunternehmen, die eben auf eine Beratungskomponente aufbauen, so wie wir, die brauchen ja letztlich eine Mannschaft, so eine Art Pyramide, die halt von unten trägt, ne, die letztlich dafür sorgt, dass genug Manpower beim Kunden auch ankommt, dafür sorgt, dass du aus diesen jungen Leuten heraus dann die nächste Generation Führungskräfte aufbauen kannst. Und wir hatten halt keine Pyramide. Wir waren so ein bisschen wie Deutschland, ne? Wir waren so ein unförmiger Pilz auf den Kopf gestellt. Und das konnte nicht gut gehen. Das musste sich verändern. Und deswegen war eben eine der ersten Maßnahmen, die ich getroffen habe, dass ich eben das Thema Recruiting und Personal aufgestockt habe, dass ich mir da auch mit Werkstudenten zusätzlich Power reingeholt habe. Eine dieser Werkstudentinnen haben wir jetzt auch fest angestellt als Social Media Marketing Spezialistin, speziell für das Thema Employer Branding. Und so haben wir es halt geschafft, uns auch sichtbar zu machen und vor allen Dingen aber auch mit vielen, vielen jungen Leuten, die wir jetzt eingestellt haben. Wir haben jetzt geschätzt so 30, 40 bestimmt in den letzten 3 Jahren eingestellt, die so unter 30 sind. Und mit denen kommt natürlich auch viel Input, viel Leben in die Bude und auch neue Ideen. Und das hat zu einer gewissen Eigendynamik jetzt sich entwickelt, die sich auch selbst verstärkt. Das ist ganz schön.
Ja, und da darfst du uns jetzt gerne mal mitnehmen, weil das ist ja wahrscheinlich der springende Punkt. Ich meine, ihr seid ein Unternehmen oder wart ein Unternehmen, entsprechender Altersdurchschnitt. Wahrscheinlich habt ihr in diesem Zeitraum dann auch den Namen geändert, aber nur ein neuer Name sorgt ja jetzt nicht dafür, dass in einer hart umkämpften Branche die Leute plötzlich sagen, ach ja, ich komme jetzt mal zu euch, weil ihr jetzt anders heißt und das ist irgendwie spannend. Was waren denn so die ersten Schritten, so diese Game Changer, wo du sagst, das war das Wichtigste, dass wir heute da sind, wo wir sein wollten?
Also die Namensänderung, um die vielleicht nochmal aufzunehmen, wir sind zusammengegangen mit einer Schwesterfirma, die unsere Mutter auch gekauft hatte, die im selben Marktsegment unterwegs war. Und nachdem man sich nicht einigen konnte oder wollte, welcher von den beiden Namen überlebt, haben wir halt gesagt, dann nutzen wir die Gelegenheit und machen gleich einen neuen. Und da kam halt dieser Kunstname Rodias raus, der lustigerweise auch noch der Name eines kleinen Ortes ist. Die entscheidenden Themen waren aber dann wirklich, dass man gesagt hat, okay, also erstmal diese Analyse zu machen, wie viele Leute haben wir auf welcher Altersstufe, was brauchen wir, um gesund zu wachsen. Und dann haben wir ein paar kulturelle Änderungen, oder ich habe das versucht mit reinzubringen. Ich habe einen relativ starken Startup-Hintergrund, war lange in dieser Szene unterwegs, habe eigene Gründungen gehabt und war viel in amerikanischen Unternehmen unterwegs. Und von daher kommt man natürlich auch mit gewissen Vorstellungen, wie man im Umgang miteinander umgeht. Eine der ersten Dinge, die ich halt reingebracht habe, so ganz IKEA-mäßig, ich habe gesagt, also ich bin André und ich mag das Du. Ja, es gab in der Tat in der Firma noch alte Strukturen, wo man sich zum Teil gesiezt hat und das wäre für mich nicht, das mag ich nicht. Ne? Also ich mag so nicht arbeiten. Das ist für mich so eine künstliche Distanz, die wir da in Deutschland aufrechterhalten. Das heißt, wir haben in der Tat halt das Du eingeführt und es hat sich auch keiner dagegen gewehrt und auch keiner beschwert. Ich habe eine sehr offene Führungskultur versucht vorzuleben und glaube auch so vorgelebt, dass sie auch andere Führungskräfte übernommen haben, wenn sie sie nicht eh schon hatten. Also wo man wirklich sehr transparent über die Ziele spricht, sehr transparent über die Herausforderungen spricht und halt kein Bullshit-Bingo macht, keine Vernebelungsschlachten. Ja. Wir haben auch einen Betriebsrat zum Beispiel, mit dem bin ich da ähnlich umgegangen, gesagt, wir brauchen Klarheit, wir müssen wissen, was Sache ist, und wir müssen gemeinsam versuchen, Dinge zu bewegen. Auch das hat sehr gut funktioniert und das triggert sich dann so peu à peu in eine Organisation runter, ne, so wie es halt letztendlich vorgelebt wird. Das nächste war natürlich, dass wir vielleicht so ein bisschen traditionell gewachsene Organisationsstrukturen hatten. Und auch da habe ich so ein kleines Mantra. Ich sage immer, also Org-Charts sind eigentlich Quatsch, ne? Das braucht kein Mensch. Org-Charts brauchen nur Leute, die sich irgendwo eine Position suchen. Ich bin da beeinflusst worden durch Chinesen in Macau, in der Tat, eine Firma, wo ich mal war, ein Partner von einer früheren Arbeitgeber von mir, wo mir dann irgend so ein Vice-Präsident, der hatte diesen Titel formalerweise, hat mir gesagt, also die ganzen Titel und das ganze Zeug, das haben wir eigentlich eh nur für euch im Westen. Weil bei uns weiß jeder, was er zu tun hat. Da gibt es auch keinen Org-Chart. Und das fand ich total charmant, weil es eigentlich mehr einem biologischen, evolutionären Anspruch genügt, den so eine soziale Struktur wie eine Firma ja auch hat. Und mit der Einstellung bin ich auch bei uns reingegangen. Ich habe gesagt, wir müssen mal diesen Org-Chart vergessen. Der hat halt, ich sag mal, der hat im deutschen Arbeitsrecht eine Rolle, ne? Weil du musst irgendwie Urlaube freigeben oder im Zeiterfassungsrecht oder Urlaubsgesetz. Oder eben im Betriebsratskontext musste das alles machen. Das ist halt bei uns alles durch Regulation und Gesetzgebung vorgeschrieben. Aber für das, was wir als Organisation, als Gruppe von Menschen machen müssen, sollte er keine Rolle spielen, weil wir keine Ober- und keine Unter brauchen. Wir brauchen Leute, die den Hut aufhaben und sagen, ich übernehme die Verantwortung für das Thema. Und es kann jetzt sein, dass du Verantwortung übernimmst für die Kaffeemaschine in der Küche oder nimmst Verantwortung für ein 2-Millionen-Euro-Projekt. Aber entscheidend ist, dass jeder in der Verantwortung, in der er steckt, ernst genommen wird für diese Rolle, die er da hat. Und es ist egal, wie alt jemand ist und es ist egal, wie vermeintlich wichtig oder unwichtig die Rolle ist. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir Menschen ernst nehmen müssen mit der Rolle, die sie haben. Und nur dann entsteht Enablement, Empowerment, nur dann entsteht Selbstverantwortung und nur dann entsteht das, was vielleicht hinterher dazu führt, dass du eine größere Dynamik in die Firma reinkriegst, als wenn du alles versuchst zu delegieren. Das sind Kernüberzeugungen von mir, die ich aus meinem Studium schon mitgebracht habe. Ich habe ja unüblicherweise, wenn ich jetzt BWL studiert, man vielleicht erwarten würde, ich habe auch nicht Informatik studiert, sondern ich habe nach einem abgebrochenen Elektrotechnikstudium vollkommen umgesattelt und habe dann Philosophie studiert mit Schwerpunkt Kognitionswissenschaften, Marktwerbepsychologie und Organisationspsychologie. Und all diese Fragen haben mich von daher schon seit den 90er Jahren be beschäftigt und ich versuche das jetzt einfach nur zur Anwendung zu bringen, was ich da so als theoretische Glaubensgrundlage habe.
Wow, also das war jetzt einiges, was du gesagt hast. Von der Analyse der Altersstufe bis zu kulturellen Änderungen. Ich meine, es bedarf ja auch einer gewissen Zeit. Du hast es gesagt, es hat sich niemand dagegen gewehrt, also beim Beispiel du. Aber war da nicht am Anfang auch Skepsis? Hat das nicht mehrere Jahre vielleicht sogar gedauert, bis ihr dahin kamt, dass du gesagt hast, jetzt sind wir auch für vor allem junge Menschen ein attraktiver Arbeitgeber? Oder ging das tatsächlich relativ schnell, so wie sich es jetzt erstmal angehört hat?
Nee, das war natürlich, das ist ein jahrelanger Prozess oder monatelang, mein Gott, 36 Monate oder 40 Monate, die jetzt dran sind. Auch die kulturelle Veränderung war natürlich mit großer Skepsis, ne? Also waren viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die haben natürlich erstmal gesagt, na, da kommt natürlich keiner von außen, ne? So ein aufoktroyierter Geschäftsführer von Gesellschafter eingesetzt. Da bist du sowieso jetzt erstmal nicht, sage ich mal, auf der Fanliste von allen, ne? Und umso wichtiger war es eben, dass man auf einer sehr klaren, transparenten Art, oder dass ich es geschafft habe, auf einer sehr klaren, transparenten Art der Kommunikation Vertrauen zu schaffen und walk the talk so ein bisschen. Du musst einfach das auch vorleben, einfordern, was du da erzählst. Das habe ich versucht. Ich hoffe, es ist mir auch gelungen. Aber es sind ja auch so Sachen wie, wie lösen wir Probleme, ne? Also, oder schieben wir sowas unter den Teppich oder holen was vor? Wie gehe ich dann in so einer Situation mit um? Ne? Das ist natürlich ganz oft zum Beispiel gewesen, dass ich entdeckt habe, wow, da ist ja irgendwo was irgendwie nicht so, wie man sich so vorstellt. Und da geht es jetzt um die Frage, fange ich dann an, irgendwelche Gerichtsverfahren aufzurollen, sozusagen intern, oder sage ich, hey Leute, da haben wir ein Problem, das müssen wir anders machen. Und dann kommt natürlich oft die Frage, Aussage, ja, haben wir immer schon so gemacht oder das hat früher aber nie jemand interessiert. Ne? Und da musst du halt in die Diskussion gehen. Und ich glaube, das ist auch das, was Führung ausmacht und auch das ist das, was vielleicht auch diese junge Generation will. Die wollen ein ernsthaftes Ringen erleben. Ja? Die wollen nicht einfach einen Fressnapf vorgesetzt bekommen mit irgendeinem Schachi drin sozusagen, sondern die wollen sich einbringen, mitdiskutieren, ernst genommen werden, ihre Perspektive mit einbringen in diese Diskussion und dann sehen, wie man zu einer Lösung und zu einer Ableitung kommt und warum dann irgendwas so ist, wie es ist. Und das muss man denen auch zugestehen, den Jungen, aber übrigens auch den Alten, die sich da auch peu à peu dann dran gewöhnen. Ne? Ältere Mitarbeiter haben tendenziell dann eher so die Angewohnheit zu sagen, sie sind eher in so einer Sit-and-Wait-Position, auch um vielleicht frühere Erfahrungen da zu respektieren, die da heißen, ne? Wenn du den Kopf zu weit raussteckst, dann bist du auch mal schnell einen Kopf kürzer oder wirst dann abgewatscht. Und das dauert dann, bis dann Vertrauen entsteht, dass das eben nicht mehr der Fall ist, ne? Dass sozusagen niemand irgendwie vorgeführt wird, dass niemand irgendwie öffentlich verurteilt wird, sondern dass man halt immer in diesem vielleicht emotionalen, aber lösungsorientierten Bestreben bleibt. Und dann geht das Stück für Stück.
Dieses Einbringen, was du gesagt hast, aus meiner Sicht eben auch für die Generation Z eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Man will mitentscheiden, weil man es auch so kennt, oft schon aus der Erziehung. Ich habe das in meinem Vortrag ja auch genannt. Man entscheidet mit, was gibt es zum Abendessen, wohin fahren wir in Urlaub, welche Farbe hat mein nächstes Fahrrad oder iPhone. Und die kommen dann in ein Unternehmen und fordern ja auch das oft ein, was, wie ich erlebt habe, viele Geschäftsführer entweder überfordert oder die sich eben vor den Kopf gestoßen fühlen, weil sie sagen, ja, also das ist nicht mein Führungsstil. Habe ich das vorher dann auch richtig wahrgenommen, dass du ein bisschen dieses, ich nenne es mal oft mitentscheiden, heißt ja auch oft projektorientiertes Arbeiten, wo du denen einen entsprechenden Vertrauens- statt Misstrauensvorschuss gibst, wo du das relativ schnell eingeführt hast, war das auch so ein Schlüssel, der zum Erfolg geführt hat?
Vielleicht, ja, und das hast du richtig verstanden. Also ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass du Menschen eben diesen Freiraum gibst für die Rolle, die du ihnen zuweist, dass sie darin auch handeln dürfen. Wenn du da die Fäden nicht loslassen kannst und bis ins Letzte rein dirigieren willst, dann muss das scheitern. Es ist natürlich ein Spannungsbogen, gerade jetzt in meinem Fall, wenn du von außen reinkommst als Geschäftsführer und gewisse Dinge auch aufräumen willst. Dann gibt es natürlich auch Dinge, wo du dich durchsetzen musst, ja, weil du sonst einfach genau die Aufgabe nicht erfüllst, die du hast. Aber nachdem man, sagen wir mal, ein paar Strukturen gesetzt hat, wo man gesagt hat, pass auf, es gibt so ein paar Dinge, die sind mir einfach wichtig. Ja, das ist so, wie wenn du zu Hause sagst, ich hätte gerne irgendwie, dass der Mülleimer nicht überquillt, sondern leer ist. Aber wenn du diese grundlegenden Strukturen mal gesetzt hast, dann musst du einfach viel loslassen und viel laufen lassen. Und das war die Herausforderung, aber das war auch eine Erfahrungsherausforderung oder eine Lernherausforderung, gerade für etablierte Mitarbeiter zum Teil, ne, weil die natürlich oft sehr gewohnt waren, dass sie im Detail gesteuert werden. Es gibt natürlich Altersgenossen von mir in Geschäftsführungen, die das so nicht können und nicht kennen und denen das sehr, sehr schwer fällt. Und ich glaube, die haben es dann auch sehr schwer mit jungen Leuten, weil die das als eine kontinuierliche Konfrontation erleben oder als ein Bezweifeln ihrer eigenen Kompetenz und dann vielleicht irgendwie versuchen mit einer Abwehrhaltung, Abwehrreaktion zu reagieren, was natürlich dann vollkommen destruktiv
Ja.
wird. Bei uns war es so, dass wir von Anfang an zum Beispiel auch gesagt haben, wenn jemand hier Werkstudent ist, der kriegt was zu tun. Ja? Der soll ja hier nicht rumsitzen und Kaffee kochen, sondern die müssen Aufgabe haben. Die müssen was machen, was sinnvoll ist. Und die machen dann Fehler. Gut, dann muss man halt die Fehler korrigieren, dann lernen alle gemeinsam draus. Aber das hat eben ganz viel mit dieser Kultur zu tun. Du hast absolut recht, die lernen das natürlich in der Schule, im Kindergarten, im Elternhaus schon so, dass sie wesentlich mehr entscheiden können als vielleicht frühere Generationen. Was sie nicht immer gelernt haben, junge Leute, ist natürlich, dass da auch viel Verantwortung mit einhergeht und dass man diese Verantwortung auch tragen muss. Also auch für diese Generation Z, die dann reinkommt, gibt es dann schon auch noch was zu lernen, das da heißt, scheiße, wenn ich mir hier eine Suppe einbocke, muss ich sie vielleicht auch mit auslöffeln oder zumindest muss ich dafür sorgen, dass mir Leute dabei helfen, sie auszulöffeln, wenn ich selber nicht kann. Auch das ist Verantwortung und auch das ist Freiheit. Das gehört natürlich zusammen.
Ja. Gibt es dann vielleicht auch, also es gibt ja Unternehmen, die führen dann schon in der Ausbildung Azubi-Projekte ein, Azubi-Filialen, wo genau dieser Faktor aufgegriffen wird. Es soll nicht nur Ärger vom Vorgesetzten geben, der irgendwie vor einem steht und sagt, du hast das falsch gemacht, sondern wenn dann in der Azubi-Filiale beim Aldi oder Co. das Gemüse fehlt, dann gibt es Ärger von den Kunden und von den anderen Kollegen. Und dadurch ist der Lerneffekt und dieses Verantwortungsbewusstsein, vielleicht auch die Disziplin, jeden Tag zu kommen, sich nicht so sofort krank zu melden, weil wirklich was dranhängt, viel größer. Kannst du das auch so bestätigen? Und wie setzt du das jetzt um in einem Unternehmen, was jetzt halt nicht Aldi ist und tausende Mitarbeiter hat, sondern ein mittelständisches Unternehmen?
Ja, wir machen solche Projekte auch, ne? Also bei uns die Azubis kriegen Projekte oder die BA-Studenten oder die Werkstudenten, zum Teil auch gemischt, oder sie werden auf echte Kundenthemen auch mitgesetzt, wo sie halt in kleineren Umfängen was machen dürfen. Also das ist ganz klar das Vorgehen und eben dieses Learning by Doing, einfach Sachen ausprobieren und erleben, was ist. Und dann aber halt eben auch lernen, offen und konstruktiv mit Dingen umzugehen, die nicht funktionieren, weil das ist vollkommen normal. Auch das ist was, was ich natürlich sehr stark von der Startup-Kultur vielleicht mitgebracht habe, was im klassischen deutschen Unternehmen ja immer noch eine Herausforderung ist. Ne? Wir haben es jetzt gerade gehabt, da ist ein berühmter deutscher Automanager vor Gericht erschienen und hat so ein bisschen entschuldigt oder ein bisschen zugegeben, dass er was falsch gemacht hat. Da geht es um das Thema Fehlerkultur. Ne? Ich erinnere mich, glaube ich, war auf mein Fuck-Up-Nights, gibt es noch nicht so lange, früher hieß das mal anders, egal. Ich war irgendwie vor 20 Jahren oder sowas oder vor 15 Jahren auf der ersten Veranstaltung, wo man sich auf die Bühne gestellt hat und ich habe von einem meiner gescheiterten Startups erzählt. Und das ist schwer, ne? Man stellt sich da vor eine Gruppe Leute und muss sagen, ich habe Scheiße gebaut, hat nicht funktioniert, aber ich habe was gelernt. Und das ist auch was, was ich halt versucht habe mit reinzubringen, dieses lass uns offen drüber reden, wenn es schiefgegangen ist und lass uns einfach versuchen zu verstehen, was wir das nächste Mal anders machen können und eben nicht diese alttestamentarisch moralische Verurteilungsschiene zu fahren, wo man heißt, das ist jetzt ganz schlimm, das ist jetzt ganz böse oder auweia, sondern ja, ist halt schiefgegangen, ist scheiße, muss man ändern. So. Also sehr rational mit umgehen. Und auch das ist ja wieder eine Frage von Transparenz. Ne? Lebe ich Transparenz, zeige ich eigene Fehler, zeige ich, was gut läuft, was schlecht läuft, sodass das ganze System, die Organisation insgesamt lernt mit Erfolgen, aber auch mit Fehlern konstruktiv umzugehen.
Ja. Was bis dahin geht, dass teilweise Startups ja schon gar keine feste Geschäftsführung mehr haben, sondern dass immer pro Team einmal wechselt. Ob das funktioniert, weiß ich jetzt nicht, aber ich finde die Idee mal ganz interessant. Ja.
Ja, so eine Dynamik hat natürlich auch seinen Charme, endet natürlich auch wieder dann am Handelsregister und so, weil du halt Leute eintragen musst,
Ja, ja,
sodass
ja.
die real existierende juristische Formen, die um uns herum existiert, ja, die ausbremsende Größe.
Ja. Ja. Eine Frage habe ich noch zum Thema Führung und auch Unternehmensgestaltung, letztendlich Mitarbeiterführung. Es ist interessant, denn auf mich kommen immer wieder Unternehmen zu, die sagen, bei uns hat schon wieder eine junge Führungskraft oder eine junge Fachkraft gekündigt. Dabei hatte der doch alles. Der hat von uns mehr Geld bekommen, PKW, Dienstfahrzeug, Freiheiten, Homeoffice und trotzdem ist er gegangen. All diese Dinge, die ich jetzt gerade beispielhaft aufgezählt habe, die hast du jetzt gar nicht genannt. Ist es vielleicht bei vielen genau der Grund, weil man sich so auf dieses Monetäre, auf dieses Materielle fokussiert und dass junge Führungskräfte und junge Fachkräfte überhaupt nicht mehr interessiert und sie dann trotzdem kündigen? Was ist da deine Meinung dazu?
Ich glaube auch. Ich glaube, wir versuchen mit alten Antworten neue Fragen zu beantworten. Klar, jeder will eine Anerkennung für seine Leistung und eine Form der Anerkennung ist sicherlich Geld und solche gehen nichts außenrum. Aber ich glaube auch, wir leben in einer Zeit, in der natürlich eine Generation, die relativ übersaturiert groß geworden ist, an die Schaltzentralen kommt. Und ob ich die noch mit Geld und sowas wirklich beeindrucken kann, weiß ich nicht, weil die im Allgemeinen haben sie ja doch schon relativ viel, ne? Und sie kennen vielleicht auch gar nicht das Problem, dass man es mal nicht hat. Von daher gesehen verliert es an Bedeutung. Und was natürlich umso wichtiger ist dann für die junge Generation, ist halt dieses Thema Purpose. Es ist das Thema, was weiß ich, hat die Firma irgendwo eine glaubwürdige Vision? Hat sie einen Sinn und Zweck und Dasein in der Gesellschaft? Macht das, was ich tue, Sinn? Fühle ich mich wohl mit dem, was ich tue? Fühle ich mich ethisch wohl? Ist das sozusagen in Ordnung, wie wir das machen? Fühle ich mich aber vielleicht auch vom Sozialgeflecht um mich herum wohl? Ja, sind das coole Leute? Sind das nette Leute? Haben die selber anständige Werte, die sie auch leben? Oder sind da irgendwelche Machtmechanismen vielleicht am Wirken, die irgendwo von hinter der Tapete oder hinter der Fassade oder wie soll ich sagen, hinter den Kulissen stattfinden? Und ich glaube, da reagiert diese Generation sehr, sehr emotional drauf, ne? Wenn die merken, da wird irgendwie ein blödes Spiel gespielt, wenn die merken, da stimmt was nicht, wenn die merken, da stinkt vielleicht sogar was zum Himmel, dann sind die zu Recht auch wieder weg. Ja. Und ich hatte jetzt vor so 6 Wochen, vor Ostern, wann war das, ja, eine Welcome-Runde, wo wir die 15, 20 Leute, die wir jetzt in diesem Jahr schon eingestellt haben, mal begrüßt haben. Und war ganz nett, da war einer der Jungen dabei, der hat gesagt, hey, ich habe dein LinkedIn-Profil angeguckt und du hast ja irgendwie schon 13 Mal die Firma gewechselt in deinem Berufsleben. Und ob ich das jetzt empfehlen würde, ne? Und jetzt bin ich natürlich extrem, weil ich halt auch viele verschiedene Sachen gemacht habe. Und dann habe ich ihm halt gesagt, also ich würde immer dann gehen, wenn es mir nicht mehr gefällt und wenn ich nicht mehr dran glaube. Und das würde ich euch auch empfehlen, ne? Weil das ist im Prinzip das Wahrste, was man tun kann. Und es gibt kein Land der Erde, in dem man das so bedenkenlos machen kann, indem man das so bedenkenlos machen kann, wie man es hier machen kann. Wir haben das große Glück in einem Rechtsstaat zu leben, der ein großes Maß an sozialer Sicherheit bietet. Und ich glaube, es ist ein Akt der Selbstverantwortung, dass man für sich selber entscheidet, will ich das noch oder will ich es nicht. Und es ist ja auch ein wichtiges Signal in Richtung Arbeitgeber, aber auch für sich selbst zu sagen, okay, ich bin da an einem Punkt, wo ich das nicht mehr glaube oder wo es nicht mehr in mein Wertesystem passt und dann muss ich gehen. Und das habe ich denen auch als Botschaft gegeben. Ich habe denen gesagt, wenn es euch hier mal nicht mehr passt, dann solltet ihr Konsequenzen ziehen. Vielleicht gebt ihr uns netterweise vorher eine Warnung, dass wir es versuchen können zu fixen.
Ja.
Aber grundsätzlich ja. Also wenn es nicht passt, sollte man gehen. Und das war, glaube ich, für alle ein bisschen erstaunlich, dass ich das so gesagt habe. Aber ich meine es auch so. Das Leben ist viel zu kurz, als dass man irgendetwas tut, woran man nicht glaubt. Und wir als Arbeitgeber müssen es schaffen, Firmen zu bauen, die so sind, dass die Menschen daran glauben können.
Ja,
Das ist
ja.
aber kein.
Wow, ja, also stimme ich dir voll zu. Und du hast schon ein bisschen so den Bogen geschlagen zum letzten Teil des Interviews, nämlich zum Thema Marketing, Sichtbarkeit, Social Media. Ich nehme dich mindestens mal so wahr, als ob du sehr aktiv bist, als ob man, wenn man dich kennenlernen möchte, als Vorgesetzter, als zukünftiger Arbeitgeber, dann hat man die Möglichkeit, man findet Dinge über dich auf verschiedenen Kanälen. Glaubst du, das ist auch etwas, was entscheidend ist, dass junge Leute vielleicht eher zu euch kommen, weil sie sagen, ja, ich weiß, wer der André ist, schon bevor ich überhaupt mit ihm gesprochen habe, und das ist mir sympathisch, weil es ist transparent.
Ja, also ich glaube, dass das wichtig ist. Also wir haben zwei Aussagen von Kunden, von neuen Bewerbern. Das eine ist, dass wir unser Kununu-Rating anschauen. Das ist halt ganz gut. Da sind wir kontinuierlich im oberen Rang und haben auch eine gute Zahl von Leuten, die uns bewerten. Auch Leute, die sich dann vielleicht nicht für uns entscheiden und trotzdem eine Bewertung geben. Das freut uns sehr. Das andere ist richtig, was du sagst. Das ist immer so ein bisschen soll ich sagen, es ist auch Messerschneide. Ne? Als Geschäftsführer bist du gehalten, und ich meine, es steht sogar in meinem Arbeitsvertrag, dass ich mich eigentlich in keinster Weise so irgendwie politisch-gesellschaftlich äußern soll. Meine Meinung zu dem Thema ist, ja, ich sollte sicherlich hier keine Extremposition aufbauen, aber andererseits, ich glaube, man hat auch eine öffentliche Verantwortung in einer Geschäftsführungsrolle. Da darf man sicherlich nicht dem eigenen Unternehmen schaden durch irgendwelche dummen Aussagen oder unvorsichtigen Aussagen. Aber alles, was im Rahmen unseres Rechtsstaates sauber und ordentlich ist, ja, und was im Großen und Ganzen, sage ich mal, im Rahmen des normalen Entscheide- oder politischen Gedanken oder wirtschaftlichen Gedankenspektrums ist, das muss man sagen dürfen. Und vielleicht ist das sogar eine Pflicht für einen Geschäftsführer, wie für jeden anderen Bürger dieses Landes, meiner Meinung nach, damit unsere Demokratie funktioniert, eine Meinung zu äußern zu Themen. Und das versuche ich. So, und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Wir müssen als Demokraten in einer Demokratie in der Lage sein, offen und ordentlich und vernünftig über gedankliche Positionen zu sprechen. Und die muss man ja nicht mögen. Ja, ich nehme auch an, dass nicht alle meine Mitarbeiter vielleicht immer alles, was ich so poste, mögen. Aber das ist ja auch nicht das Thema. Das Thema ist eher wieder das Thema Transparenz. Mit wem habe ich es zu tun? Und wenn das alles, sage ich mal, in einem normalen Bereich ist, dann ist das ja auch nicht schlimm, dass jemand eine andere Meinung hat. Sollte es zumindest nicht sein. Wenn es schlimm wäre, hätte man ein Problem nach 70, 80 Jahren Demokratie. Und ja, ich glaube auch, dass für Mitarbeiter, die sich bei uns bewerben, das ein Grund sein kann zu kommen, vielleicht auch ein Grund sein kann, nicht zu kommen. Und damit muss man dann auch leben. Aber andererseits ist es doch besser, die sehen, was sind wir für eine Firma, was ist das für ein Typ an der Spitze, bevor sie sich vielleicht entscheiden, hier zu arbeiten, als dass sie es hinterher merken.
Ja.
Ich meine, was wäre bei mir vielleicht so eines der Themen? Wir sind natürlich als Dienstleister für die Nuklearindustrie jetzt nicht gerade im Camp derer, die die Atomkraftwerke gleich abschalten wollten. Liegt in der Natur der Dinge. Na, sonst könnte man nicht für so eine Firma arbeiten. Und entsprechend habe ich natürlich auch zum Beispiel auf LinkedIn ein Profil, auf dem man durchaus sieht, dass ich das Thema Nuklearausstieg nicht gutheiße, so wie es gemacht wurde. Und da stehe ich aber auch so. Das ist meine feste Überzeugung. Und das ist auch das, was wir als Firma ein Stück weit mit repräsentieren, weil wir, wie gesagt, diese Kundengruppe betreuen. Meine Kernkraftwerksgeschäftsführer, die würden sich bei mir bedanken, wenn ich sagen würde, ich gebe Beifall dazu. Wenn wir jetzt aussteigen, dann wäre irgendwo mit meiner Position und mit meinem Kundenstamm was nicht in Ordnung. Und jeder Mitarbeiter, der sich bei uns bewirbt, oder der potenzielle Mitarbeiter, kann das gerne sehen, soll das sehen, darf diese Transparenz sehen und darf sich dann ein Bild machen und eine Entscheidung treffen, ob ihm das passt oder nicht.
Ja, unglaublich wichtig. Es macht dich nahbar, es macht das Unternehmen nahbar und für die Richtigen dann auch sympathisch. Und die Richtigen sollen ja kommen, denn sonst hast du ja auch nichts gewonnen als Unternehmer, als Führungskraft, als Geschäftsführer. Wenn du genug Bewerbung hast, aber keiner passt wirklich ins Unternehmen und zu dem, was er tut, gerade eben das Stichwort Kernkraft angesprochen, das ist dann, das ist dann klar. Vielleicht noch eine abschließende Frage zum Thema Marketing. Du hast es am Anfang nochmal so ein bisschen durchklingen lassen. Auch da ist es ja wieder so, ich glaube, wir können in Deutschland viel lernen. Wir tun viel Gutes, aber kaum einer spricht oft drüber. So bin ich auch viel in Unternehmen. Dann sagt das Thema beispielsweise Nachhaltigkeit, kommt bei vielen jungen Menschen gut an. Dann melden sich die Hälfte und sagen, ja, wir machen da was. Dann sage ich, wo steht das? Ja, nirgends. Das haben wir noch nicht kommuniziert. Dann denke ich, das ist das Gegenteil von Marketing. Also die Frage an dich, ihr tut unglaublich viele Dinge und aus meiner Sicht wirklich wunderbare Dinge. Aber wie baut ihr das marketingtechnisch auf? Konkret gefragt, wie zieht er jetzt junge Schüler für eine Ausbildung an, aber vielleicht eben auch Fachkräfte, die mit der Ausbildung fertig sind? Wie macht ihr da euch auf euch aufmerksam? Wo seid ihr unterwegs? Was tut ihr?
Also sehr breit. Wir sind da wirklich von klassischen Marketingkanälen bis hin halt zu aktuellen wie Instagram und Co. unterwegs. Wir gehen mal angefangen vielleicht mit irgendwelchen Zeitschriften von Sportvereinen, wo wir mal eine Anzeige schalten, um einfach mal so im regionalen Käsebrettumfeld sozusagen sichtbar zu werden. Fangen wir an, wir gehen auf regionale Ausbildungsmessen, gibt es in Weinheim zum Beispiel die Weinheimer Ausbildungstage dort. Dann haben wir aber auch an Veranstaltungen an den Universitäten, wo wir uns präsentieren. Wir haben online Messen, Personalmessen, wo wir uns darstellen. Und dann natürlich das ganze Portfolio, Facebook, LinkedIn, bin ich Xing sogar noch, und natürlich dann Instagram, was so insbesondere so für uns der Jugendkanal ist. Was wir nicht gemacht haben, ist TikTok. Wollten wir nicht, haben wir gar nicht diskutiert groß, das war gar nicht das Thema. Bei Instagram versuchen wir vor allen Dingen die junge Zielgruppe anzusprechen, indem wir viele realistische Bilder einfach aus unserem Alltag zeigen. Und das macht bei uns eben diese junge Mitarbeiterin, die Social Media Marketing macht. Und die läuft da einfach mit ihrem iPhone rum und dann sagt sie, lächel mal und macht ein Bild. Und genauso kommen die Bilder halt auch rein. Ja? Und auch das ist was ganz Wichtiges. Ja? Das ist alles nicht gekünstelt, das ist alles nicht bloßgestellt. Die klopft bei mir an der Tür, hast du 5 Minuten Zeit, ich will von dir ein Statement haben und dann muss ich halt, oder muss nicht, aber ich will ja auch, stelle ich mich halt hin und sage irgendwas, was sie halt zu irgendeinem Thema auch gerade wissen will, dann sage ich so meine Meinung. Das schaue ich mir auch nicht mehr an, da ist kein Schnittprozess, da ist nichts drin, das geht dann so raus, ja, und da habe ich das Vertrauen in sie, dass sie das schon so macht, dass wenn ich totalen Murks erzählt habe, dass sie sagt, Andreas, musst du nochmal sagen, das geht nicht. Oder wenn es halt mal ein bisschen krumm gesagt ist, dann ist es halt ein bisschen krumm auf Instagram. Ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, da darf man sich selbst dann auch nicht übermäßig wichtig nehmen. Und daraus entsteht, glaube ich, eine gewisse Authentizität im Außenbild, die trägt. Dann machen wir eben auch an so Sportevents mit. Ja, also ganz bunt gemischt. Viel auch regional jetzt in den letzten Jahren, viel mehr als früher. War da eben auch gehoben, dass diese regionale Sichtbarkeit wichtig ist. Oder jetzt, wenn wir es ja gerade hatten, Zusammenarbeit mit der SHRH, wo wir ja auch immer wieder Praktikanten uns reinholen, die eben in einem Weiterbildungsprogramm sich befinden, weil sie aus irgendeinem schwierigen Kontext heraus anderweitig erstmal beruflich nicht eingestiegen waren. Und dass man dann auf so ein Podium geht mit dem DVMW zusammen und einfach auch da mal Flagge zeigt und für etwas eintritt, was man für richtig hält, gesellschaftlich, wirtschaftlich, wie auch immer, sozial. Das sind alles, ist eine Kombination von verschiedensten Paketen, die für mich zu diesem Großthema Marketing oder Kommunikation im weiteren Sinne gehören, wo man sich darstellt, wo man sagt, das sind wir, dafür stehen wir, das machen wir, so wollen wir das, so glauben wir, das ist dann richtig. Und so handhaben wir das bei uns. Und bisher läuft das in die richtige Richtung und wir haben schönen Erfolg und kriegen eben auch viele junge Leute in den Bewerbungsprozess rein.
Ja. Und alle, die zuhören und das sehen, den würde ich jetzt sehr empfehlen, mal auf Instagram zu schauen, auf eurem Kanal Rodias GmbH wahrscheinlich oder
Ja,
ähnlich.
jawohl, ja.
Man wird euch auf jeden Fall finden, weil das ist ja das Interessante, wie ihr das darstellt, wie du es gerade gesagt hast, und da einfach mal Einblicke zu schauen, denn viele sind immer ungläubig. Ja, was sollen wir denn bei uns filmen? Was sollen wir denn da veröffentlichen? Ja, also jetzt hat jeder, der zuhört, ein Beispiel, und da hast du natürlich gleichzeitig auch Ideen. Lieber André, vielen, vielen Dank. Auch die Webseite von euch werde ich auf jeden Fall nochmal verlinken. Wenn du magst, auch gerne einen Link zu LinkedIn zu dir oder eurem Unternehmensauftritt. Ja, und die letzte Frage gehört immer so dem Interviewgast. Was erwartet uns denn in der nächsten Zeit noch? Was gibst du dem oder der jetzt zuhört hier im Interview? Was gibst du denen mit, den Führungskräften, den Unternehmern, so als Geschäftsführer von Rodias?
Traut euch. Ich glaube, das ist das Hauptthema. Also, wir müssen uns mehr trauen. Wir müssen uns in jeglicher Hinsicht mehr trauen. Wir sind sehr, sehr auf Absicherung bedacht mittlerweile in Deutschland. Alles muss 30.000-fach geprüft und verifiziert und zertifiziert sein. So läuft das nicht, ja. Also, wir hätten hier überhaupt keine Industrie, wenn vor 150 Jahren die Gründerväter so getickt hätten. Und ich glaube, wir müssen wieder in einen Modus kommen, wo wir uns Sachen trauen. Dazu gehört, dass man zum Beispiel so Social Media ausprobiert. Und ich Angst habe, dass man sich zum Narren macht, dann, ja, das ist nicht schlimm. Dann macht man sich halt mal zum Narren, stirbt auch keiner davon. Aber auch zum Beispiel Zusammenarbeit mit Startups, einfach mal sagen, hey, hol doch mal so eine junge Firma rein und lass sie doch mal erzählen, was sie machen und gib halt mal einen Bruchteil deines Marketingsbudgets dafür aus, dass du irgendeine neue Sache ausprobierst, auch wenn sie nicht 5000 Jahre schon validiert und geprüft ist. Dazu gehört auch intern bei Innovationsprozessen mit Kunden sich mal über den Tellerrand hinaustrauen, sich trauen, neue Themenfelder zu besetzen, ohne dass sie eben mal vorher strategisch genau überprüft worden sind. Also all diese Themen haben viel mit Mut zu tun, mit keiner Angst haben vor Scheitern, vielleicht sogar einer gewissen Suche nach irgendwo ab und zu mal scheitern, weil nur dadurch man auf den nächsten Schritt machen kann. Wenn man immer versucht, nicht hinzufahren, kann man nicht gut Skifahren lernen. Auch nicht gut Schlittschuh fahren lernen und Fahrradfahren lernt man so auch nicht. Und ich glaube, auch in der Firma, in der Unternehmenswelt muss man das Risiko auf sich nehmen, dass man ab und zu mal sich zumindest ein bisschen aufgeschürftes Knie holt. Und dadurch schafft man große Schritte nach vorne. Und wenn wir das uns als Firmen nicht mehr trauen und als Land nicht mehr trauen, dann wird das irgendwann ziemlich dünne. Und das wünsche ich für mich nicht, das wünsche ich für meine Kinder nicht und für uns alle gemeinsam wünsche ich das auch nicht. Sondern ich wünsche mir, dass wir wieder Mut haben, dass wir uns was trauen und dass wir Sachen ausprobieren und dadurch wieder in eine positive Wachstumsphase reinkommen.
Ein wunderbarer Appell zum Schluss und vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Lieber André, ich lasse das so stehen, bedanke mich bei dir, bei allen fürs Zuhören, Zuschauen. Bis zum nächsten Podcast. Vielen, vielen Dank und
Ganz herzlichen Dank, Felix. Hat mich sehr gefreut. Super Interview und ja, ich freue mich darauf, das Ergebnis zu sehen.
danke dir, lieber André.